Wenn der Besuch nicht ganz so nett ist und du dich nicht so riesig freust, wird dein Einsatz auch nicht so ganz so riesig sein. Aber auf jeden Fall wirst du dich auf den Gast vorbereiten. Du wirst wissen, was zu tun ist. Du wirst warten auf den Tag, dass dein Besuch kommt. Advent bedeutet Ankunft. Advent bedeutet, wir warten. Advent ist die Zeit der Vorbereitung. Wir kaufen Geschenke. Der Essensplan wird vorbereitet für den Heiligabend und für die beiden Feiertage. Lebensmittel werden eingekauft. Der Familienbesuch wird geplant. Wir können uns ja besuchen. Und vielleicht denkst du auch über einen Restaurantbesuch nach. Und wir wissen, dass es sein kann, dass es vielleicht nicht wirklich funktioniert. Aber wir sind jedenfalls so oder so mächtig in Planung für Weihnachten. Advent bedeutet eigentlich, bereiten wir uns nicht auf das Weihnachtsfest vor, sondern die Adventszeit ist Vorbereitung auf die Wiederkunft von Jesus. Jesus kommt wieder. Uns treibt in der Zeit ganz was anderes um. Wir schaffen irgendwie Raum, dass wir so das letzte Programm noch schaffen bis Heiligabend, dass wir unsere Arbeit hinkriegen, alles Mögliche schaffen. Jesus kommt wieder. Und das ist gut, dass wir das einfach in den Blick bekommen, dass Jesus wiederkommt. Und dass Jesus wiederkommt, sprengt alles, was wir bislang tatsächlich denken. Ich will das an zwei Beispielen deutlich machen. Wir sagen eigentlich, ohne sehr darüber nachzudenken, es ist todsicher. Und wir meinen damit, das, was passieren soll, passiert auf jeden Fall. Das ist todsicher, dass das kommt, was du befürchtest. Aber der Tod ist gar nicht so sicher, wie wir meinen. Wir feiern jeden Sonntag, in jedem Gottesdienst, an jedem Sonntag die Auferstehung von Jesus. Wir feiern an jedem Sonntag, dass Jesus auferstanden ist von den Toten. Wir feiern an jedem Sonntag, dass Jesus dem Tod die Macht genommen hat. Der Tod ist nicht mehr sicher. Der Tod ist ein ganz unsicherer Kandidat. Der Tod kann niemanden in seinen Klauen halten. Wir erwarten die Wiederkunft von Jesus. Und das bedeutet, wir erwarten den auferstandenen Jesus wieder. Wir erwarten denjenigen, der den Tod besiegt hat. Wir feiern an jedem Advent-Gottesdienst, dass Jesus wiederkommt. Wir stellen uns darauf ein, dass der kommt, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wir warten nicht auf die nächste schlechte Nachricht. Wir warten nicht auf die nächste Katastrophe nach der Katastrophe. Wir warten nicht darauf, dass es noch schlimmer wird, sondern wir warten auf Jesus. Das ist eine ganz andere Qualität. Wir warten auf Jesus, der den Tod besiegt hat. Sein Grab ist leer. Er wird wiederkommen als der auferstandene Jesus. Das zweite Beispiel ist folgendes. Wir sind so oft frustriert und meinen, meine Güte, das, was wir tun, hat manchmal überhaupt gar keinen Sinn, scheint überhaupt nichts Gutes dabei rüberzukommen. Das großartige Auferstehungskapitel solltet ihr mal unbedingt lesen. Das schreibt Paulus den Christen in Korinth in seinem ersten Korintherbrief, Kapitel 15. Ganz viele Sätze über die Auferstehung von Jesus und die Folgen dessen, dass er auferstanden ist. Und wir lesen im 58. Vers, im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, haltet daher unbeirrt am Glauben fest, liebe Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn getan habt, nicht vergeblich ist. Paulus sagt, weil Jesus auferstanden ist, ist nichts vergeblich. Weil Jesus auferstanden ist, haltet unbeirrt am Glauben fest. Weil Jesus auferstanden ist, lasst euch von nichts beeindrucken, lasst euch von nichts aus der Bahn werfen. Jesus ist auferstanden und er lebt und er regiert und darum ist nichts, was wir mit ihm gemeinsam, nichts, was wir mit ihm tun, vergeblich. Frustration ist nicht angesagt. Frustration ist nicht angesagt. Christen könnten frustrationsfrei sein. Christen könnten sogar frustrationsresistent sein, weil Jesus auferstanden ist und weil er jeder wieder göttlichen Macht die Macht genommen hat. Jesus ist der Herr und er wird als der auferstandene Herr wiederkommen. Und darauf warten wir. Wir warten auf Jesus. Unser Herr kommt. Und das heißt, unser Herr kommt uns entgegen. Die Perspektive soll richtig sein in deinem Leben. Die Perspektive ist, Jesus kommt. Vorfreude auf Jesus, der kommt. Letzten Sonntag ging es darum, dass wir Vorfreude entwickeln auf Ewigkeit, auf Himmel, so wie man sich auf den Urlaub freuen kann, so wie man sich auf ein neugeborenes Kind freuen kann, so wie man sich auf eine richtig gute Situation freut, die kommt. Nicht entmutigen lassen, nicht Angst einladen, jagen lassen. Und die gute Nachricht vom Advent ist, vom ersten Adventssonntag, Jesus kommt wieder. Und wir warten auf ihn. Noch etwas. Wir lesen das im letzten Buch des Neuen Testaments, in der Offenbarung des Johannes im 21. Kapitel, Vers 5. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mache alles neu. Jesus sitzt auf dem Thron. Und dieser Jesus sagt als der auferstandene Herr, er macht alles neu. Es geht nicht alles einfach kaputt. Es geht nicht einfach alles den Bach runter. Es wird nicht einfach immer alles schlechter und alles schlimmer. Wir müssen aufpassen, dass unsere Perspektive stimmt, dass unsere Erwartung stimmt. Jesus macht alles neu. Er macht das Kaputte neu. Nicht nur ganz, sondern neu. Das gilt für dein Leben, da wo du erschreckt bist, da wo in deinem Leben oder in deiner Familie am Arbeitsplatz Dinge aus dem Lot sind. Da hat er nicht nur die Macht, Dinge zu reparieren, sondern er hat die Macht, Neues zu schaffen. Neue Hoffnung in dir, neue Hoffnung in deiner Ehe, neue Hoffnung für euren Neffen, neue Hoffnung für deine Kinder, neue Hoffnung für dich. Jesus will dich mit Hoffnung impfen für deinen Sohn und für dich. Christen sind mit Hoffnung unterwegs und sind keine Miesepeter. Das Letzte, was diese Welt braucht, ist, dass Christen die Hoffnung verlieren, dass die Menschen, die Hoffnung haben, Miesepeter werden und die Hoffnung fallen lassen. Christen haben begründete Hoffnung. Unser Herr kommt wieder und er macht alles neu. Nur die radikale Verwandlung hilft. Und für diese radikale Verwandlung ist Jesus zuständig. Glaubt das irgendein Mensch? Ja, hallo? Ja? Entscheide dich jeden Tag. Entscheide dich jeden Tag, das zu glauben. Advent bedeutet, unser Herr kommt. Er kommt. Advent bedeutet, wir erinnern uns daran, er kommt. Wir lassen uns erinnern, er kommt. Bereiten wir uns also darauf vor, dass er kommt. Adventszeit ist Vorbereitung auf die Wiederkunft von Jesus. Eigentlich ist die Adventszeit Bußzeit. Also nicht eine Zeit, wo man sich einen dicken Bauch anfuttert mit Spekulatius. Ich liebe Spekulatius. Und deswegen sage ich allen Leuten, die im Laufe des Jahres nach Holland fahren, bringt mir Spekulatius mit. Da gibt es die immer. Und Lebkuchen, alles was süß ist. Advent ist nicht die Vorbereitung, dass wir Süßigkeiten essen, sondern ist die Ankunft auf Jesus. Wie kann man sich auf Jesus vorbereiten? Man kann sich auf die Wiederkunft von Jesus vorbereiten, wie auf eine Prüfung oder wie auf ein Fest. Gemeindekinder haben folgendes Problem, und ich bin Gemeindekind, das heißt, das bedeutet, ich bin seit Säuglingsalter mit dem Nuckel schon in den Gottesdienst gefahren worden. Und ich habe das als Kleinkind gehört, Jesus kommt wieder. Und ich kann mich erinnern, ich war bei meinen Großeltern zu Hause und die waren irgendwie verschwunden. Und ich habe mich riesig erschreckt, Jesus ist wiedergekommen. Dieser Jesus hat meine Großeltern mitgenommen und ich bin übrig. Ich wusste ja auch warum. Ja, ich wusste ja auch, warum ich übrig bin. Die Vorbereitung auf Jesus, der wiederkommt, kann eine Vorbereitung sein wie auf eine Prüfung, das rate ich dir eigentlich nicht. Oder wie auf ein Fest. Du brauchst nicht Angst zu haben, Jesus kommt wieder und hoffentlich stehe ich nicht allein da. Sondern du könntest dich anders vorbereiten. Ich will das erklären. Drei Sichtweisen. Der Herr kommt. Das könnte der Entsetzensschrei sein eines Sklaven. Eines Sklaven, der vielleicht ein bisschen faul war, der nicht so wirklich seinen Job gemacht hat, der wusste ja, hey, der Chef, der ist weit weg und der kommt auch nicht so schnell wieder. Machen wir mal ein bisschen gemütlicher, will ja schließlich noch Kraft haben für den Feierabend. Und jetzt merkt er aber, der Herr kommt und er fürchtet Strafe. Dieser Sklave fürchtet die Peitsche von dem Herrn, der kommt. Wer so den kommenden Jesus, den Herrn, fürchtet, Angst hat vor Strafe, der hat eine Heidenangst, und ich meine das wortwörtlich, eine Heidenangst. Das ist die Angst derer, die in Jesus so einen unberechenbaren, launischen, fordernden und strafenden Gott sehen. Nur alles richtig machen, nur kein falscher Blick, nur kein falsches Wort, nur nicht zu wenig tun. Das ist die Angst derer, die Angst haben, dass Jesus straft und dass sein Kommen die Endabrechnung ist und dass du bei dieser Endabrechnung, wenn Jesus kommt, nur verlieren kannst. Und gegen diese Angst läuft die Bibel Sturm. Es steht über 360 Mal in der Bibel im Alten und im Neuen Testament das Wort, fürchte dich nicht. Und immer wenn Gott sich offenbart, fängt er immer so an, fürchte dich nicht. Heiligabend lesen wir die Weihnachtsgeschichte, Lukas 2. Und die Hirten sehen ein Licht und diesen Hirten offenbart sich Gott. Und der Engel, der in solchen Fällen immer kommt, auch im Alten Testament immer kommt, dieser Engel des Herrn sagt, als das Licht vom Himmel scheint und die Hirten wissen, hier ist ehrlich was Krasses unterwegs, fürchte dich nicht. Und Gott sagt dir heute Morgen, fürchte dich nicht. Du sollst keine Heidenangst haben vor Gott. Du sollst keine Heidenangst haben vor Gott. Der Herr kommt, Das könnte aber auch der Satz eines Menschen sein, der nicht verloren gehen will, der behütet sein will, der Angst hat, dass er mit der Situation überfordert ist, der sagt, die Situation ist so schlecht, ich schaff das nicht. Wie so ein Kind, das auf dem Weihnachtsmarkt ist und plötzlich Panik kriegt, wo ist Mama, wo ist Mama, wo ist Mama, so viele Menschen und ich sehe Mama nicht und greift nach rechts und Mama ist da. Und so greifen manchmal Christen nach diesem Strohhalm, das ist alles so schlecht, das Leben in dieser Welt ist so übel, mir geht's so schlecht, könnte sein, dass ich das nicht packe. Jesus, komm, ich packe es nicht. Verstehst du, kannst du die Erwartung haben, dass Jesus wiederkommt, wie so ein Notausgang. Es ist so schlecht, Jesus, komm, damit ich aus der Not rauskomme. Nur nicht untergehen, nur mich nicht verlieren. Hier ist zwar schon Liebe da zu Jesus, aber eine dicke, fette Portion Egoismus. Beschütze mich. Schaff, dass ich rauskomme aus dem Problem. Komm, komm wieder, Jesus. Hol uns raus aus dem Schlamassel. Das ist auch nicht so die wahre Erwartung. Auch dagegen läuft die Bibel Sturm. Ich lese aus dem ersten Johannesbrief, auch im Neuen Testament, im 4. Kapitel. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Christen lesen da dummerweise, du darfst keine Angst haben. Mist, ich habe Angst, ich darf keine Angst haben. Und dann wird manchmal Christen beigebracht, du musst mehr glauben, du darfst keine Angst haben. Und dann sagen Christen, ich habe aber Angst. Aber ich darf keine Angst haben. Also rede ich bloß nicht über meine Angst, damit mir Christen nicht wieder sagen, ich darf keine Angst haben. Ich habe Angst, irgendwas stimmt nicht. Jesus sagt an einer anderen Stelle, in der Welt habt ihr Angst. Und dazu sagt Jesus, steht zu eurer Angst. Das hilft euch, dazu zu stehen, ich habe Angst. Aber Jesus sagt mehr. Er sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Jesus sagt, du kannst deine Angst in dieser Welt mit Jesus überwinden. Die Angst hat nicht das letzte Wort in deinem Leben. Jesus hat die Situationen, diese Welt in ihrer krassen Erschrecktheit überwunden. Und er hat sogar den Tod überwunden. Er hilft dir aus deiner Angst. Jetzt kommen wir wieder zu diesem Satz. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Ich weiß nicht, ihr lieben Männer, fürchtet ihr eure Frauen? Ha, vielleicht solltet ihr sie fürchten. Nee, Quatsch, ich habe keine Angst vor Annette. Noch nie gehabt. Warum sollte ich mich vor meiner Frau fürchten? Schämen. Sie guckt ja jetzt zu. Ja, warum? Sie hat mich doch lieb. Ich muss mich vor niemandem fürchten, der mich liebt. Mein Vater war ziemlich streng, hatte große Hände. Und die Hände habe ich manchmal getroffen. Das fand ich nicht so cool, fand ich auch ungerecht. Und ich habe es auch oft nicht verstanden. Aber er hat mich geliebt. Ich habe meinen Vater nicht gefürchtet. Ich habe einmal gesagt, bin mit einem Zeugnis nach Hause gekommen, da stand dummerweise drauf, die Versetzung ist gefährdet. War dummerweise die Versetzung in die 9. Klasse, das ist nicht der Traum. Und ich habe gedacht, wie komme ich aus der Nummer raus? Meine Mutter hat also meinen Vater angerufen im Betrieb, der Junge hat da so einen Satz. Dann habe ich mir gedacht, ehe die Abrechnung kommt, sage ich mal, ich habe Angst vor meinem Vater. Meine Mutter hat gesagt, der Junge hat Angst vor dir, sei vorsichtig. Ich hatte gar keine Angst, das war einfach nur eine Finte, Taktik. Und mein Vater kam ganz lampfromm nach Hause. Bin ich sitzen geblieben? Gott sei Dank nicht. Also ganz, ganz viel Gnade. Bin nie sitzen geblieben. Aber sitzen bleiben, damit ihr es alle hört, ist keine Schande. ist einfach nochmal eine Chance. Ich habe einfach Glück gehabt, ehrlich, die richtigen Lehrer. Ich habe meinen Vater nicht gefürchtet, keine Angst gehabt vor meinem Vater und ich hoffe, du auch nicht. Nochmal zu diesem Text, wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe zu dir nämlich vertreibt jede Angst. Welche Angst jetzt? Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Das ist das Gericht vor Gott. Wenn du Angst hast, dass Jesus wiederkommt, weil dann die Endabrechnung kommt, dann hast du nicht verstanden, was es bedeutet, dass du zu Jesus gehörst. Weißt du, wenn du Jesus dein Leben gibst, dann vergibt dir Jesus deine Schuld, deine Sünde, das, was dich von Gott trennt und das dich von Menschen und von dir selbst trennt. Vergeben. Du brauchst das Gericht nicht zu fürchten. Wenn du vermutlich morgen sündigen würdest, kann sein, dass du es tust. Dann bittest du Jesus um Vergebung, weil es dir leid tut. Und dann vergibt dir Jesus wieder. Bestimmt, ganz bestimmt, weil er sich festgelegt hat. Er vergibt dir, weil du sein Kind bist. Du brauchst das Gericht nicht zu fürchten. Du brauchst also keine Angst zu haben vor der Wiederkunft von Jesus. Das ist für dich nicht der Tag der Endabrechnung. Die Endabrechnung hat sich für Menschen, die zu Jesus gehören, erledigt. Jesus hat deine Strafe getragen. Das musst du hören. Krankheit, Arbeitsverlust und Haarverlust ist keine Strafe von Gott. Verstehst du? So ist Gott nicht. Das sagen manchmal leider Christen und jagen dir damit eine Heidenangst ein. Stimmt irgendwas bei mir nicht? Weil mein Leben nicht läuft? Wie viel traust du denn der Vergebung von Jesus zu? Er macht allen Schaden gut, vergibt jede Schuld. Nicht nur sauber, sondern rein. Habe ich vor 3 Wochen hier an dieser Stelle gesagt. Nicht nur sauber, sondern rein. Hier sitzen lauter Leute mit einem reinen Gewissen, reinen Herzen, das macht Jesus allein, nicht du. Dafür ist Jesus zuständig. Wenn wir das Problem gelöst haben, dann könnten wir ganz anders umgehen mit der Wiederkunft von Jesus. Dann ist das ein total schönes Thema. Dann ist das ein totales Thema, das wichtig ist, denn der Herr kommt, könnte das Wort einer Liebenden sein. Mein Bräutigam kommt. Wer von euch ist verheiratet? Zack, Hände hoch. Wer hat als Bräutigam seine Braut abgeholt? Hast du deine Braut nicht abgeholt, Heinz? Doch. Ja. Also ich habe meine Braut von mir zu Hause abgeholt. Da wurde sie nämlich schön fertig gemacht. Und dann wurde Annette als meine Braut. Gut, und ich wusste, hey, Annette kommt. Annette kommt. Daraufhin habe ich ja 20 Jahre lang zugelebt. Ich hatte davon 18 Jahre keine Ahnung. Aber während des Abiturs hat es mich erwischt und ich wusste, das ist sie oder keine. Und als ich diesen Termin hatte, 18.09.81, war alles aus. Und dann wusste ich am 18.09., meine Braut kommt. Und wir heiraten. Hatte ich eine Heidenangst? Nö. Du? Auch nicht. Du? Auch nicht. Ich war sehr aufgeregt, muss wirklich sagen, sehr nervös. Gab leckere Sachen zu essen bei der Hochzeit. Die konnte ich nicht wirklich essen. Eigentlich schade, ne? So schöne Sachen. Weil ich war ehrlich sehr nervös. War ja auch eine tolle Sache mit Annette. Ist heute immer noch so. Der Herr kommt. Das bedeutet in der Bildersprache des Neuen Testaments, Jesus ist der Bräutigam und seine Gemeinde ist die Braut. Heb mal lauter Bräute die Hände hoch. Hallo Männer und Frauen. Lauter Braut. Und die Braut freut sich auf wen? Hey, auf den Bräutigam. Ja? glaube, Annette hat sich auf mich auch gefreut. Ich werde sie nachher fragen. Die Frage hat sie jetzt gehört. Die Braut freut sich auf den Bräutigam, auf die Hochzeit mit allem Tamtam und was es alles mit sich bringt. Da ist einfach riesige Freude, riesige Erwartung da auf Hochzeit. Es ist Hochzeit angesagt. Es ist Fest angesagt. Meine Güte, vorher haben wir Möbel gekauft und haben wir Geschirr gekauft und haben eine Wohnung gesucht. Alles auf diesen einen Punkt. Und wir mussten zwar noch 6 Wochen auf die Wohnung warten, aber war ja gar nicht schlimm. Wir hatten eine. Ich habe letzten Sonntag was von Wohnung erzählt. Hey, die ist schon fertig. Versteht ihr, wir sollen uns nicht irre machen lassen, sondern Gemeinde wartet auf den Bräutigam. Und das setzt Freude frei. Die Braut weiß, hey, der Bräutigam kommt. Und die Braut macht sich schick für den Bräutigam. Die Braut bereitet sich vor für den Bräutigam. Es geht nicht um Firlefanz, sondern darum, dass man schick ist. Und dabei hilft uns Jesus sogar noch selber. Der Geist Gottes hilft uns, dass wir fit sind für den Bräutigam. Verstehst du? Du sollst nicht nur fit sein für deinen Beruf. Du sollst nicht nur fit werden für dein Alter, dass du 100 Jahre wirst nur mit 17 Pillen. Sondern du sollst fit sein für den Bräutigam. Das ist viel mehr. Und dafür hilft dir Jesus. Und das bringt unser Leben ins Lot, in den richtigen Blick. Mit welcher inneren Einstellung wartet die Braut auf den Bräutigam? Mit Angst? Vorbei. Mit Furcht? Nö. Mit Liebe. Mit Liebe. Wir warten mit Liebe auf den Bräutigam. Und das ist die richtig gute Nachricht von Jesus. Jesus hat mal den Petrus gefragt. Herr Petrus hat so ein paar blöde Sachen gemacht und hat sich nicht getraut, dass er zu Jesus gehört. Das Problem kennen wir. Und Jesus hat ihn gefragt, hey Petrus, hast du mich lieb? Und dann hat er auf eine gute Antwort gewartet und die Antwort lautete, du weißt, dass ich dich liebe. Und danach fragt dich Jesus heute Morgen. Jesus möchte gerne von dir hören, dass du ihn liebst. Das ist schon alles. Und dann fühl dich selbst geliebt. Dann fühl dich in den Arm genommen von dem, der wiederkommt. Und warte auf ihn. Warte auf ihn aus Liebe. Amen.